herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen großen Denker einladen dürfen, um mit ihm eine tiefsinnige Diskussion führen zu dürfen, nämlich inwiefern das Religionen heutzutage eine Krücke darstellen. Eine Krücke zu was? Oder ist Religion einfach alles? Und das möchte ich einen Herrn fragen, der Quantenphysik studiert hat, der aber auch in Indien als Priester unterwegs war und sehr, sehr viele Dinge in seinem Leben zusammengefasst hat zu einer Einheit. Und daher ganz herzlich willkommen, lieber Markus Schmicke. Danke, dass du dich wieder zur Verfügung stellst.
Grüß dich, Alexander. Vielen Dank.
Ich sehe einfach immer wieder, wenn ich so den Blick zu Religionen habe, sei das aus dem Christentum, sei das jetzt in anderen Religionen, dass immer so eine gewisse Art von Absolutismus gelebt wurde, eine Alternativlosigkeit. So ist es und so bleibt es. Und in mir selber habe ich eine ganz andere Wahrheit eigentlich zur Religion und möchte gern dich fragen als weisen, erfahrenen Philosophen, wie du eigentlich die Religionen siehst und inwiefern du das interpretierst als Krücke.
Also erstmal, ich würde das Wort Krücke tatsächlich in diesem Zusammenhang nicht benutzen.
Ich fand ein schönes Bild, weißt du.
Ja, Krücken sind ja etwas Gutes in dem Sinne, aber Religion ist natürlich viel, viel mehr. Es lässt sich nicht auf so ein einfaches Bild mit einem leicht negativen Beigeschmack zurückführen, denn Kultur ist die Grundlage aller, Religion ist die Grundlage aller Zivilisation. Es gibt wohl kaum eine Zivilisation auf diesem Planeten, also kaum eine Kultur auf diesem Planeten, die nicht ganz tief in religiösen Wurzeln gegründet ist. Und nicht Religion am Anfang hat. Vor allem die Werte, die in den Kulturen ganz grundlegend verankert sind und die wir auch heute leben. Wenn wir uns unsere eigene Kultur anschauen, hier in Europa, die im Wesentlichen christlich geprägt ist, hat ja ganz stark Werte. Und wir sind sehr stolz auf unsere Werte. Aber woher kommen diese Werte? Die menschlichen Werte, zum Beispiel der Wert, der in den Verfassungen aller westlichen Demokratien verankert ist, ne, dass alle Menschen von gleichem Wert sind, dass alle Menschen gleiche Rechte besitzen. Woher kommt denn das? Schauen wir uns die Menschen an, die sehen nicht besonders gleich aus. Ja, wo findet man da das Gleiche? Das ist etwas Ideelles. Menschen sehen nicht so aus, als wenn sie überall die gleichen Rechte hätten. Das ist etwas, was wir schauen auf eine andere Art und Weise. Sagen wir mal, das sind transzendente Werte, die gehen über unsere Möglichkeit, empirisch zu beobachten, hinaus. Und das haben eben die Religionen geleistet. Das, was ganz tief an transzendenten Werten, an spirituellen Werten im Menschen vorhanden ist und nicht nur im einzelnen Menschen, sondern in der ganzen Gruppe der Menschen, letztlich in der gesamten Menschheit hervorzubringen und auch ihre Absolutheit darzustellen. Wir sehen ja heute auch diese gleichen Rechte und die Gleichheit aller Menschen auf einer tiefen Ebene als eine Art absoluten Wert. Die Menschenwürde ist unantastbar, heißt es im deutschen Grundgesetz. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und doch wird sie überall ständig angetastet, teilweise in jeder Beziehung geht man dem anderen ein bisschen an die Menschenwürde, also wenn es mal hoch hergeht. Das tun wir ständig. Wie kommen wir auf so eine Idee? Als einen absoluten Wert. Und das sieht man eben darin, dass die Religionen diese Absolutheit, von der du gesprochen hast, deswegen so postulieren, weil letztlich etwas dort projiziert ist aus dem Inneren, was der Mensch selbst in seinem Inneren unbewusst als absolut erfährt. Das heißt, es geht in der Religion nicht darum, eine bestimmte Art von Kultur zu verabsolutieren, die sich in einer bestimmten Religion zum Ausdruck bringt, sondern dass Begriffe wie Seele, wie Gleichheit, wie Würde, dass die eben auf einer tiefen, absoluten Ebene verankert sind. Und ich stelle mir jetzt erstmal so der Gedanke, warum Religionen tatsächlich so absolut daherkommen. Ist natürlich auch ein Missverständnis. Man verwechselt häufig Form und Inhalt. Denn wenn wir uns den tiefen Inhalt von den großen Religionen anschauen, dann finden wir dort etwas, was wir wahrscheinlich alle unterschreiben könnten. Ja? Es gibt keine Religion, die sagt, wir sind keine Friedensreligion. Wie es dann gelebt wird im Äußeren, wie es beschrieben wird, auch in den jahrtausendalten Schriften, vor allem in den alten Schriften, ist immer der Ausdruck der Zeit, der Mentalität der Zeit. Und die Verabsolutierung der Schriften ist etwas ganz anderes, als wenn man sagt, ja, die Werte, die dahinter stehen, die tiefen Erkenntnisse, die kommen aus einem inneren Raum, der insofern absolut ist, weil alle Menschen ihn teilen. Er ist also nicht relativ in dem Sinne, dass jeder Mensch dort eine ganz andere, zu einer ganz anderen Schlussform kommt, sondern es ist etwas, was uns verbindet.
Das sind die tiefsinnigen Zitate, die wir heute noch auch von Jesus, von Buddha, Zarathustra oder auch von Mohammed liest, die eigentlich in eigentlich alle die gleiche Sprache gesprochen haben, aber andersweitig gedeutet wurden, eigentlich innerhalb der Gründung einer Religion.
Ja.
Meine, Jesus hatte keine Religion gegründet, der Buddha auch nicht. Das waren immer wieder mehr Menschen, die das dann versucht haben, irgendwie in Gesetze zu bringen.
Ich glaube, ja, dass diesen Menschen, die du erwähnt hast, dass sie Erkenntnisse hatten, die eben an diese tiefe Wurzel menschlichen Seins, das Selbst, einer tiefen inneren Ethik angeknüpft haben mit ihren Erkenntnissen, es aber natürlich auch jeder in einer ganz anderen Sprache und auch in einer ganz anderen Perspektive auf die Welt formuliert hat. Also wir sehen dort gar nicht so viel Gleichheit, aber wir können erahnen, dass dort tatsächlich die gleiche innere Weisheit hindurch spricht. Und man muss sehen, dass ein Mohammed in einer ganz anderen Situation sich befunden hat als ein Jesus oder ein Buddha oder ein Zarathustra. Ja, also wir haben hier sehr, sehr große Unterschiede, die auch kulturell, historisch zu sehen sind. Und man kann die Person, auch diese Person, niemals aus dem historischen Kontext herausnehmen. Mhm. Und deswegen, ich habe ja selber lange Zeit mich bewegt innerhalb einer Tradition, die stolz darauf ist, 5000 Jahre zu alt zu sein. Und heutzutage, denke ich, bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn etwas schon sehr alt ist. Weil ich glaube daran, dass die gleichen Werte, die gleichen Erkenntnisse uns jetzt am Puls der Zeit zur Verfügung stehen. Und dass Menschen, die sich mit diesem Puls der Zeit und verbinden, in einer Tiefe auch mit sich selber, dass sie zu der Art von Spiritualität kommen können, die jetzt und heute geeignet ist, die Menschen miteinander zu verbinden und den Einzelmenschen mit sich selber zu verbinden. Und das ist entscheidend. Solange der Mensch das nicht kann, nicht in der Gemeinschaft, die ihn jetzt umgibt, nicht einmal nur für sich selber, ist er angewiesen auf Religion und spirituelle Traditionen und Konzepte. Und an der Stelle stimmt natürlich das Bild einer Krücke, das ist etwas, auf das man angewiesen ist, zu gehen, bis man selber gehen kann. Das ist auch der große Wert von Religion und organisierter Spiritualität. Sie gibt ja einem eine kollektive Vorstellung vor. Eine kollektive in dem Sinne, das heißt einen Rahmen, in dem sich eine Gemeinschaft bewegen kann, gedanklich von ihren Werten. Und der Schritt zu einer individuellen Ethik, zu einer individuellen Spiritualität, ist eben dieser große Schritt, den wir heute brauchen, um tatsächlich die Geschichte hinter uns lassen zu können.
Ich verstehe das und ich sehe das auch so. Ich denke, wir brauchen eigentlich eine Religion der Menschlichkeit. Und dann können wir das Wort Religion noch weglassen. Ich hatte das mal damals mit den hermetischen Gesetzen angeschaut von Hermes Trismegistos. Das sind ja ganz einfache Gesetze. Und eigentlich wäre ja das eine unglaublich tolle Religion, wenn wir uns nur an diese ganz einfachen Gesetze halten würden, wo ich dann auch schon wieder die Parallelen sehe zur Quantenphysik, zu Unterbewusstsein. Ja, verstehst du, was ich damit meine?
Ja, aber die Frage ist ja immer, was meinen wir mit den Worten? Letztlich sind verschiedene Religionen, wenn man jetzt mal sich im sich das anschaut, verschiedene Sprachspiele. Ich sage jetzt so aus Wittgensteinscher Sicht, der diesen Begriff der Sprachspiele in seinem späteren Werk begründet hat und gesagt hat, alle Philosophie ist nur dazu da, zu erkennen, dass sich wenn sich verschiedene Sprachspiele begegnen und zu Konflikten führen. Und so kann man sagen, Religion sind Sprachspiele über Gott. Religion, aber das Wort Gott ist schon Teil dieser Sprachspiele und wird in einigen, wie im Buddhismus zum Beispiel, gar nicht verwendet. Das heißt aber nicht, und das ist ein gigantischer Unterschied, das heißt nicht, dass der Buddhismus und das Christentum völlig unterschiedliche Dinge beschreiben. Die eine verwendet den Begriff Gott als zentralen Begriff, die andere kann mit diesem Begriff gar nichts anfangen und würde eher sagen, nein, es gibt keinen Gott, obwohl der Buddha sowas nie gesagt hätte. Es sind verschiedene Sprach- und Denkspiele, die miteinander in Konflikt treten. Es wäre genauso, als wenn du Italienisch und Deutsch direkt miteinander vergleichen würdest. Und im Deutschen sagt man warm und im Italienischen sagt man caldo. Ja? Und caldo klingt wie kalt. Da haben wir das Problem, jemand sagt caldo, caldo und du denkst, der braucht mehr heißes Wasser. Und sofort haben wir ein Problem. Da haben wir also einen Konflikt zwischen zwei Sprachspielen. Und diese Sprachspielkonflikte, die müssen wir erkennen und auflösen. Insofern müssen wir alle so ein bisschen zu vergleichenden Religionswissenschaftlern werden, um dort die Essenz hinter diesen Sprachspielen zu erkennen. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt nehme ich Hermes Trismegistos oder die hermetische Alchemie als Sprachspiel, dann bist du wieder nur in einem Sprachspiel und wirst genauso weit kommen wie die anderen wahrscheinlich auch. Mhm. Entscheidend ist, und das hast du schon gesagt, die Menschlichkeit, die Religion der Menschlichkeit. Ein wunderbares Zitat von dem Dalai Lama, aber nur ganz vage zitiert, der sagte, keiner kann es sich heute mehr erlauben, einfach seine eigene Religion zu praktizieren. Sondern es geht um das Menschliche, um das Handeln. Wie handle ich? Einer meiner großen Lehrer, Karl Friedrich von Weizsäcker, hat das schon gesagt. Ich habe mich nie interessiert dafür, was ein Mensch glaubt. Ich wollte immer sehen, wie er wahrnimmt und wie er handelt. Mhm. Das ist die eigentliche Sprache. Mhm. Wie nimmt jemand wahr? Das kriegt man nur raus, indem man mit ihm spricht und auch hinter sein eigenes Sprachspiel schaut. Und wie handelt er? Und das kann man sehen, das kann man deuten. Da kommen Werte zum Ausdruck. Und das ist das Entscheidende. Unser neuer Papst, so neu ist er auch gar nicht mehr, hat das vielfach zum Ausdruck gebracht. Und wenn mal, wir würden es ja sehen, wenn die großen Führer der Religion tatsächlich miteinander zusammenarbeiten und tatsächlich für den Einzelnen und die Menschheit sich einsetzen. Völlig unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund.
Das wäre ein Riesenschritt und denke, das sehr begrüßenswert, wenn solche Leute zusammensitzen würden und die Religion der Menschlichkeit einführen würden, basierend auf diesen verschiedenen Säulen. Ich meine, ich sehe es ja auch, dass die Religionen sich wandeln. Ich meine, ich war jetzt da 3-4 Mal in eine Kirche, ich glaube, bei einer Hochzeit und 4 Beerdigungen und musste sagen, wow, unglaublich, diese Priester, die da gesprochen haben, hatten heute eine ganz andere Sprache gewählt als früher. Und da ging mir das Herz auf, muss ich sagen. Wow, großartig.
Es geschieht in allen Gesellschaften, in allen Kulturen und natürlich auch in solchen großen kulturstiftenden Institutionen wie den Religionen. Man darf die Religion nicht unterschätzen. Es sind immer noch ein großer Prozentsatz der Menschheit, sind in Religion organisiert, fühlen sich zu Hause in einer Religion, bekommen Halt durch ihre Religion. Es gibt wahrscheinlich Hunderttausende von Priestern und Seelsorgern innerhalb der Religion, die sich um Menschen kümmern. Und das darf man, also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich heute diesen großen Drang der Menschen nach Spiritualität ohne Religion. Wir haben beides. Und da geht es auch wieder um die Integration. Sonst haben wir zum Schluss wieder zwei Lager. Die einen sagen, wir brauchen Religion, egal welche, am liebsten meine. Und die anderen sagen, weg mit der Religion, wir sind freie spirituelle Wesen. Und in gewisser Weise liegt natürlich die Wahrheit immer ein wenig in der Mitte. Der Mensch hat einen unglaublichen Schatz zur Verfügung. Das sind diese Religionen, die spirituelle Werte, spirituelles Wissen, spirituelle Erkenntnisse überliefern über Jahrtausende. Und auf der anderen Seite besitzt er selbst die Fähigkeit. Nehmen wir mal an, Gedankenspiel. Alle Religionen, alle Schriften, alles wäre weg, alle Priester, keiner mehr da. Ich glaube, dass wir innerhalb von kürzester Zeit dieses Wissen, diese Erkenntnisse wieder hervorbringen als Menschheit. Aber zunächst mal in einer in Kladde gesprochenen Form. Ich weiß nicht, ob man in der Schweiz diesen Begriff versteht.
Nein.
Also ins Unreine gesprochen. Mhm. Also das würde dann wieder Jahrhunderte dauern. Heute gehen solche Prozesse viel schneller als früher, um daraus wieder solche wunderschönen auch Kunstwerke zu machen, wie die Religionen sie hervorgebracht haben. Also ein großer Teil des Kunstschatzes der Menschheit ist religiös inspiriert. Ja, Musik, Gemälde, wunderschöne Altäre, Kirchen, Tempel. Und Kunst ist eigentlich immer ein Ausdruck von Spiritualität. Also es ist alles so tief im Menschen drinne, das war jetzt dieses Gedankenspiel, dass wenn die Religion durch irgendeinen Streich von der Erde verschwinden würde, dass alles sehr, sehr schnell wieder da ist. Aber es bräuchte Zeit, um in Kultur, in Kunst, in all das wieder umgewandelt zu werden, was der Mensch braucht.
Ich versuche das gerade ein bisschen zu fassen, was du da sagst, weil ich in mir rein so...
Je mehr wir aufbrechen in die offene, freie Spiritualität der Zukunft, desto mehr mögen wir auch gleichzeitig den Halt brauchen. Deswegen gibt es in vielen Religionen Menschen, die spirituell sehr offen sind. Die sagen, ich habe gerade vor ein paar Tagen das letzte Interview gesehen, das finden wir auch in YouTube, das Leonard Cohen gegeben hat. Leonard Cohen ist ja berühmt geworden mit Liedern wie Hallelujah oder Marianne. Er hat sehr viele Lieder seinen den Frauen gewidmet, die ihm viel bedeutet haben. Er war immer ein spiritueller Mensch, aber am Ende sagt er, I don't have a spiritual structure. Ich habe keine spirituelle Struktur. Ich habe spirituelle Erfahrung. Ich habe mehrfach diese andere Präsenz gespürt und wahrgenommen in meinem Leben. Das hat jeder Künstler. Aber ich kann daraus keine spirituelle Struktur ableiten. Ich habe keine spirituelle Agenda, keine spirituelle Strategie. Aber ich bewege mich in dem Raum, den ich kenne, auf den ich mich mein Leben lang auch bezogen habe, dem Raum meiner Kindheit, nämlich dem biblischen Raum. Und diese Begriffe kann er sich bedienen.
Ja, ich verstehe ja die Spiritualität und das ist auch ein tiefer Kern in mir drin, wobei ich immer wieder auch sehe in den Religionen drin, dass da irgendwo auch immer wieder ein Machtverhalten gelebt wird, um Menschen entweder bewusst klein zu halten, dass sie gar nicht ihre eigene Spiritualität finden, oder irgendwie in ein Täterbewusstsein reinrutschen müssen, dass sie eigentlich immer schon mit einer Erbsünde auf die Welt gekommen sind. Und das sind Dinge, die ich einfach nicht verstehe und nicht verstehen will.
Ja, jede Religion als ein großes kollektives Phänomen wird alle Facetten des menschlichen Daseins widerspiegeln. Und der Drang nach Macht ist natürlich einer, den wir auch außerhalb der Religion finden, aber leider eben auch sehr stark innerhalb der Religion. Und die meisten Religionen fördern das, indem sie eben eine sehr althergebrachte hierarchische Struktur in sich tragen, wie sie im Mittelalter üblich war. Aber da die meisten Religionen aus dem Mittelalter kommen, haben sie einen Teil dieser Struktur eben mitgetragen. Mhm. Und da müssen sie, und das tun sie auch, einige Religionen schneller als die andere. Andere haben eine größere Beharrlichkeit. Und ja, man muss eben selber sehen, inwiefern man bereichert werden kann selber bereichert werden kann durch eine solche Religion und inwiefern man sich lieber völlig frei und offen außerhalb bewegen kann. Man kann sich außerhalb bewegen und sich aber trotzdem auf eine bestimmte Kultur, eine spirituelle Kultur oder Religion beziehen. Das ist ja eine Alternative dazu. Man kann sagen, oh ja, hier ist ein wunderbarer Schatz, hier gibt es Überlieferungen von weisen, spirituellen Menschen. Ich beziehe mich gerne darauf und gehe gleichzeitig meinen eigenen Weg. Das ist eine Alternative zu diesem völlig Enthaltensein in einer religiösen Struktur oder Organisation.
Ich
Und das ist
denke
ja
gerade.
auch, was den meisten Menschen heute eher liegt, ja, diese offene, freie Spiritualität, die sich aber gleichzeitig bezieht und gleichzeitig vielleicht sogar auf mehrere Traditionen bezieht. Das ist ja auch etwas, was heutzutage sehr, sehr viel gelebt wird. Und was dadurch passiert, ist, dass dieser große Filter der Kultur, der Religion, der Dogmen, der Sprachen, die es in unserem Unbewussten gibt, sich auflöst und wir dadurch selber stärker mit unserem eigenen Selbst in Beziehung treten können. Also diese Vielfalt von Religionen, die uns heute zur Verfügung steht, ist eine unglaubliche Chance, selber noch tiefer zu gehen.
Ich denke halt einfach, ein Motto sollte in allen Religionen auch zu oberst stehen, und zwar irgendwie die gewaltfreie Kommunikation. Und genau das habe ich aber nirgends eigentlich gelesen, gesehen. Es gibt alte, wie das, was du ja auch studiert hast, die Veden, aber auch da war ja Anfang ein Gewaltakt da, kriegerische Auseinandersetzungen. Habe ich richtig gelesen, oder? Mit dem Ayuna oder.
Naja, die Bhagavad Gita ist tatsächlich ein Kernstück der indischen Spiritualität. Und die findet statt kurz bevor eine große Schlacht geschlagen wird zwischen zwei Lagern, die, obwohl sie verwandt sind miteinander, sich spinnefeind sind. Eine Situation, die wir von damals bis heute immer wieder antreffen. Und das ist natürlich ein Platz, wo Weisheit und Spiritualität besonders gefragt ist. Aber auch das wieder Jahrtausende alt und immer zu übersetzen in die heutige Zeit.
Welche Religion ist mit deinen Erfahrungen denn eine, die eigentlich den größten Anspruch an die Menschheit geben würde in die heutige Zeit, um seine eigene Spiritualität zu finden? Welche Krücke sollte man sich da am besten nehmen?
Diese Antwort kann ich nicht geben. Ich komme selber aus einer christlichen Tradition. Ich bin Europäer von meiner kulturellen Seele her und damit auch mit der Religion hier verbunden. Ich habe den Hinduismus gelebt als Mönch für lange Zeit, aber immer mit dem Anspruch, universale Spiritualität zu leben. Ich habe mich intensiv mit dem Buddhismus beschäftigt, mit dem Islam leider nicht. Und ich sehe in jeder dieser Traditionen ganz, ganz wichtige Ansätze, die sich eher ergänzen, die eher komplementär zueinander sind. Genau wie die westlichen Kulturen und die fernöstlichen Kulturen komplementär zueinander sind, sind zum Beispiel der Buddhismus und der Hinduismus, obwohl sie gemeinsamen Ursprung haben, sehr komplementär zueinander. Und eine Präferenz hier zu nennen, ich habe natürlich persönliche Präferenzen, aber das wird in diesem Zusammenhang gar keinen Sinn machen.
Habe es verstanden, ja. Danke ganz herzlich, lieber Markus, dass wir heute da ein bisschen in die Religionen eintauchen durften. Ich nehme das Wort Krücke jetzt auch offiziell zurück. Ich sehe ein, dass das Wort völlig fehl am Platz ist, sondern dass es eine ganz wichtige Sache ist, die Religion. Aber letztendlich das Ziel immer sein muss, dass wir in uns drin selber unsere eigene Spiritualität finden. Und dazu hilft uns die eigene Religion auch. Aber wir müssen doch dabei bleiben, selber lernen zu denken.
Ja, und genau diesen Punkt noch einmal zurück, die Sprachspiele zu erkennen. Zu erkennen, dass wir alle in unterschiedlichen Sprachen sprechen und die Konflikte zumeist daraus entstehen und nicht wirklich aus den tiefen Überzeugungen, die dahinter stehen.
einfach, es tut einfach gut, dir zuzuhören, lieber Markus. Und ich bin mir ganz sicher, dass du eine große Fangemeinde an Zuschauerinnen und Zuschauern hast, die einfach deinen weisen Worten auch gerne folgen. Und es würde mich freuen, wenn wir an dieser Stelle einfach weitermachen dürften und regelmäßig den Zuschauern ein bisschen etwas aus dem Leben von Markus Schmicke und seiner Weisheit und seinen Erfahrungen kundtun dürfen. Ich hoffe, du bist dabei, wenn wir weitermachen in unseren Sessions.
Sehr gerne, wenn du dann bei der nächsten Ankündigung so ein paar Worte streichst, aber die teile ich dir dann noch mit. Das wird sehr viel realistischer. Ich bin ja kein Weiser und so, aber da reden wir dann.
Ja, weißt du, ich weiß, dass du gerne bescheiden bist und das ehrt dich ja auch, aber ich sehe dich natürlich aus anderen Augen. Aus einer anderen Religion. Da haben wir Sprachbarrieren, habe ich gelernt, Markus. Ich habe zugehört.
Ich füge mich da gerne in dein Sprachspiel, solange es nicht zu weit geht.
Alles gut, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.